Mir kam dieser Schulz-Hype schon immer irgendwie komisch vor. Jetzt scheint er vorbei zu sein. Aber was ist eigentlich ein Hype? Ist das von den Medien gemacht? Ist das was eine Aufregung, die wieder abebbt? Was ist das eigentlich? Ein Hype? Schwer zu übersetzen. Dann frage ich mal am besten Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie, Herr Rose. Bin froh, dass Sie wieder da sind. Ja, obwohl Ihr Kollege hat das sehr, sehr anständig gemacht.
Das finde ich auch.
Loben.
Ja, auf jeden Fall. Nein. Ja, man muss auch mal weggehen. Ich war ja im Süden Deutschlands und da habe ich festgestellt, dass Wahlverlierer auch Minister werden können. Ich habe auf einer Bühne den Justizminister gesehen, der ja als Spitzenkandidat angetreten ist, dann verloren hat und dann einen Ministerposten bekommen hat und dann wie ein Grüner gesprochen hat, obwohl er eigentlich CDU ist. Also mit den Parteigrenzen, das ist immer schwierig, oder?
Na, die tummeln sich alle in die Mitte hinein und sind pragmatisch. Das heißt, sie sind lösungsorientiert, wie es so schön heißt im Neudeutschen. Und dann verwischen sich die Grenzen, was nicht nur ein Nachteil sein muss. Also viele Ideologen vermissen das auch unter den Wählern. Sie möchten gerne das, egal wie, aber Hauptsache man unterscheidet sich von den anderen. Nein, ich glaube, es geht schon letztlich doch um vernünftige Lösungen. Und die liegen oftmals nicht nur bei einer Partei, sondern andere sind ja auch nicht dumm. Insofern diese Querschnittspolitiker, die haben auch ihre Vorteile im Verhältnis zu dem, was sage ich mal, auch in der Welt passiert. Aber ich vermute mal, wir werden heute mit dem Hype noch ein bisschen uns beschäftigen müssen. Unsere Sendung, die wir damals hatten, als das so richtig losging mit Schulz, die steht ja bestimmt noch im Internet. Mhm. Und da ist ja auch gut nachhörbar, dass wir damals schon sehr skeptisch waren, ob das lange anhält. Die Erleichterung der SPD damals, dass plötzlich diese Hängepartie beendet war und Gabriel sich doch etwas zurückgezogen hat und dass da ein anderes Gesicht kam und andere Energie kam, die war ja sehr verständlich, aber mit gutem Grund sahen wir das schon mit Distanz, ob das wirklich allein ausreicht, wenn in einer Partei die Erleichterung da ist. Wichtig sind die Wähler und die scheinen das sehr schnell, sag ich mal, vergessen zu haben und es wird für Schulz sicherlich sehr schwer, gegen eine sehr routinierte Kanzlerin anzutreten, die zumal auch noch den Zeitgeist hinter sich hat. In der Welt geht es ziemlich turbulent zu. Zum Teil sind irre Menschen zu Präsidenten gewählt worden. Und da, glaube ich, war mitentscheidend bei den letzten drei Wahlen und wird im Herbst auch mitentscheidend sein, das Gefühl vieler Menschen, sie wollen was Verlässliches, sie wollen Ruhe, sie wollen jemand, der mit Bedacht arbeitet und nicht nur vor Show das Ganze macht. Da, glaube ich, hat Merkel ganz gute Karten wieder.
Das heißt, die Bundestagswahl ist nicht mehr so spannend. Wir werden wieder eine große Koalition haben und kann man sich ausmalen, wie es ausgeht.
Das ist etwas, was die Wahl tatsächlich nochmal spannend machen kann. Das heißt, für die CDU nach den drei gewonnenen Wahlen, die sie mit Freuden natürlich gewonnen hat, wird es nicht ganz einfach sein, die eigenen Leute zu motivieren. Das heißt, das Gespenst Rot-Rot-Grün, das vor allem im Westen natürlich Menschen dann plötzlich zur Wahlurne treibt, das ist in weite Ferne gerückt. Sie haben ja gestern nicht nur die SPD deutlich verloren, also desaströses Ergebnis erzielt in Nordrhein-Westfalen. Auch die Grünen sind halbiert worden. Das heißt, an dieser Stelle mischt sich das Ganze, man hat kein gutes Personal, man hat keine guten Ideen. Der alte Grundgedanke der Grünen, der ist von vielen Parteien auch mit aufgenommen worden, natürlich etwas verwaschen, aber da haben die ihre Probleme und insofern sage ich jetzt mal, ist es nicht ganz einfach und für die Linke ist es ganz schwierig. Frau Wagenknecht ist ja Vertreterin des nordrhein-westfälischen Teils ihrer Partei, also den Dämpfer, den die bekommen haben, naja. Da ist nicht mehr viel Rot-Rot-Grün zu sehen am Horizont, wenn sich das alle doch ein bisschen wieder noch harmloser reden. Ich glaube, für die CDU wird es nicht ganz einfach werden, die eigenen Leute zu mobilisieren.
Obwohl man sagen muss, dass die Linke ja ihr Ergebnis verdoppelt hat in NRW, das wird dann immer leicht vergessen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen nur zur Wahl oder oft zur Wahl gehen aus Angst, wenn sie Angst vor irgendwas haben. Aber wenn es ihnen gut geht, wenn sie zufrieden sind, dann gehen sie eigentlich nicht zur Wahl oder ihnen fällt es schwerer. Das heißt, wenn nichts Polarisierendes gibt, wenn es keine Angstzustände gibt, dann bleiben viele zu Hause?
Naja, das wäre ja erstmal ein positives Zeichen. Natürlich ist es gut, wenn Menschen sich Gedanken machen zu ihrer Umwelt, zu dem, was im Land passiert und dann auch bei Wahlen mitentscheiden. Wenn es denn gut ist und man nicht mehr ganz so den Antrieb hat, zeigt es ja erstmal, es läuft ja vernünftigerweise. Nun ist die Welt aber sehr in Unruhe. Wir haben viele Krisen, wir haben viele Kriege, wir haben Völkerwanderung, Bewegungen durch Flüchtlinge. Das heißt also, es ist vieles um uns herum doch ziemlich auf und ab. Und natürlich, wenn man sich anschaut, Nordrhein-Westfalen, die Entwicklung in den letzten Jahren, die Struktur, der Strukturwandel, das ist nicht einfach. Ich glaube auch nicht, dass die CDU wirklich was ganz Tolles anderes macht. Herr Laschet ist kein großer Superstar. Im Gegenteil, die ganzen Jahre schon in der Politik und hat in der Vergangenheit nicht allzu viel gerissen. Wenn Sie in Schleswig-Holstein das ansehen, das ist ein ganz blasses Kerlchen, was da an die Macht gekommen ist. Aber ich glaube tatsächlich, der Zeitgeist im Augenblick durch Donald Trump, durch die Ereignisse in Europa, durch die Türkei, führt dazu, dass Menschen sagen, Mann, wir leben hier vielleicht doch gar nicht so schlecht, so zumindest eine Mehrheit. Es gibt auch viele Leute, die arm sind, da gibt es ja gar keine Frage. Aber die anderen sagen, Mann, bevor wir irgendwelche Experimente hier wagen, wollen wir doch mal auf das Bewährte zugreifen. Und letztlich war das gestern wieder eine Wahl, eigentlich Richtung Große Koalition. Und in Berlin wird es sicherlich nicht anders werden. Dass es am Ende für die Linken nicht reichte und dadurch Schwarz-Gelb möglich wird, das ist für viele, denke ich mal, sogar ein Kollateralschaden.
Hm. Herr Lochthofen, manchmal habe ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich mir überlege, dass viele Systeme, die unser Leben ausmachen, von Computern abhängig sind, vom Netz und so weiter. Und wenn ich mir dann diese neue Cyberattacke anschaue, das kann einem schon komisch werden, wie unsicher doch diese vernetzte Welt ist.
Ja, wir haben in den 60er, 70er Jahren ja beide bestimmt utopische Bücher gelesen, wo so etwas mehr oder weniger vorausgesehen worden ist. Und das passiert jetzt zum Teil durch Leichtfertigkeit, zum Teil durch die Komplexität dieser ganzen Systeme. Das, was wir jetzt hören, was da am Wochenende stattgefunden hat, ist ja offensichtlich wiederum ein Produkt der Sicherheitsdienste der amerikanischen. Das heißt, dieses Programm, was da offensichtlich bei der NSA gestohlen worden ist, ist für Kriminelle genutzt worden. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass die Gesellschaft international, national, doch noch nicht so richtig verinnerlicht und begriffen hat, dass der größte kriminelle Raum inzwischen das Internet ist. Und die Steuerungsmechanismen, die wir haben, dafür nicht mehr ausreichen. In jeder Hinsicht, da ist der Shitstorm und die Verunglimpfung im Privaten oder in der Politik von jemandem, sind da noch, sagen wir, die geringsten, aber oftmals auch schlimmen Folgen, aber dass man, sage ich mal, jeden Tag, wenn man den Computer aufmacht, auch mit einer kriminellen Welt sich sofort in Verbindung setzt, das ist etwas, was, glaube ich, noch nicht angekommen ist. Und wenn zum Beispiel eben der NSA so ein Programm hat und nicht dafür sorgt, dass schnell die Lücken geschlossen werden, sondern selbst versucht, Spionage auf diese Weise zu betreiben und dieses Ding dann auch noch außer Kontrolle gerät, ja, das zeigt einfach, wie unvernünftig noch die Menschen sind und dieses neue Phänomen Internet immer noch von vielen, auch in der Politik, aber auch im Privaten, nicht begriffen wird.
Mhm. Herr Lochthofen, wie beurteilen Sie denn die Absetzung des FBI-Direktors? Das ist schon ein hartes Ding, oder?
Das könnte vielleicht sogar die Nachricht der letzten, Wochen sein. Wir wissen noch nicht, was daraus wird. Ist es etwas, was letztlich dann im Stillen und Dunkeln verschwindet, oder ist es der große Knaller, wie es manche auch schon vermuten, ein zweites Votergeld geht. Das heißt, in Amerika reagiert man natürlich sehr, sehr sensibel, auch bei einem Donald Trump, wenn er mit einer fremden Macht, speziell mit den Russen, in irgendeiner Art und Weise im Vorfeld seines Wahlkampfes und seines Wahlsieges gekungelt hat. Das ist sicherlich in seiner Wirkung noch viel stärker als seinerzeit die Tatsache, dass Bill Clinton mit einer jungen Praktikantin da irgendwo im Oval Office zu tun hatte. Das ist ein Punkt, wo Donald Trump auch sehr rigide reagiert hat, dass die Härte des Vorgehens zeigt, dass er da auch Befürchtungen hat. Wir wissen in der Substanz nicht, ob die Russen tatsächlich da auch, zu weit gegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir das ja in der Politik, selbst in der Deutsch-Deutschen erlebt. Guillaume hat letztlich dazu beigetragen, dass Willy Brandt abgesetzt worden ist, obwohl damals die DDR-Führung in keinster Weise einig wollte, dass Willy Brandt geht. Im Gegenteil, es war ihnen lieber, er wäre Kanzler geblieben. Aber sie hatten nun mal den Spion so nah am Zentrum platziert und konnten da nicht mehr raus. Das heißt, auch hier kann es sehr wohl passieren, die Russen möchten gerne, dass Trump bleibt, die erhoffen sich da immer noch etwas, bin da eher skeptisch, aber wenn es diese Verbindung gibt und der FBI der Sache auf der Spur war, dann hat Donald Trump ein richtiges Ding am Bein und hat möglicherweise, indem er das so laut gemacht hat, auch einen zweiten Fehler begangen.
Die Pleite von SolarWorld wird ja immer im Zusammenhang auch mit der Energiewende gebracht und dann gibt es so Kommentatoren, die sagen, naja, mit der Energiewende, das klappt ja nicht so, das eine darf man doch mit dem anderen nicht zusammenbringen. Die Energiewende ist so eine positive Sache, dass jetzt Firmen pleite gehen, war ja eigentlich abzusehen, oder?
Ja, das ist natürlich ein Auf und Ab in der Wirtschaft. Die Frage ist, was können wir hier in Deutschland tun? Was wird in der Welt gemacht? Wir haben manchmal so den naiven Glauben, was wir machen, muss gut sein und muss auch von anderen gekauft werden. Und die anderen haben sich bitte zurückzuhalten, dass die Chinesen hier auf diesem Feld nach vorne drücken. Schauen Sie mal bei der Elektromobilität, bei den Autos. Da versuchen sie schon längst, sage ich mal, uns zu überholen. Und mit dem Riesenmarke im Hintergrund haben sie auch große Chancen dafür. Das ist bei Solarzellen und all den anderen Dingen nicht anders. Deutschland hat eigentlich nur die Chance, mit Ingenieurleistungen, mit Einfällen, mit Ideen, mit Patenten vorne zu bleiben. In der Massenproduktion haben wir bei vielen Sachen nicht mehr die Nase vorn und werden da auch immer wieder große Konflikte erleben. SolarWorld ist ja ein Ereignis, was uns hier trifft, viele gute Arbeitsplätze trifft. Das ist natürlich sehr traurig für eine Region, aber wir wissen natürlich, in Sachsen-Anhalt und anderen Regionen hat das auch schon zum Teil sehr harte Einschnitte mit sich gebracht. Das heißt also, wenn es uns nicht gelingt, in so einem Unternehmen sehr intelligente, hochkomplexe Aggregate anzubieten oder Lösungen anzubieten, die eben halt ein Massenproduzent in China nicht nachvollziehen kann und wir auf diese Weise Geschäfte machen, dann haben wir eine Zukunft. Wenn wir die breite Produktion im Auge haben, dann nicht. Und letztlich hat man versucht natürlich, das hier in Arnstadt, also am Erfurter Kreuz, in den Griff zu bekommen. Aber das ist offensichtlich nie radikal genug gewesen. Insofern ist es eine traurige Nachricht, aber letztlich haben wir die ja auch schon befürchten müssen.
Mhm. Mit dieser traurigen Nachricht schließen wir und hoffen, dass wir nächste Woche mit einer fröhlichen Nachricht beginnen, aber ich fürchte, wir können es nicht garantieren. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen
eine gute Woche. Naja, so schlimm sind die Nachrichten ja nicht nur. Also ich meine, es gibt ja auch vernünftige Kräfte in der Welt. Schauen Sie mal, der französische Präsident kommt heute zu seinem ersten Besuch nach Deutschland. Das zeigt doch auch nach wie vor, dass in Europa, sagen wir mal, die Kräfte, die vernünftig sind, nicht in die Defensive geraten sind, trotz der Einschnitte, die wir da befürchtet haben. Und wir müssen ja sehen, was noch daraus erwächst. Also möglicherweise mehr Europa, ein stärkeres Europa, was sinnvoll wäre in jeder Hinsicht. Also, Herr Rose, haben Sie keine Angst. Auch morgen geht die Sonne wieder auf.
Ich danke Ihnen, Herr Lochthofen, und wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ich wünsche unseren Zuhörern eine angenehme Woche.